Right. That makes total sense. What important work you're doing. I'm sure you know Peter Arnett in Canada and his work among the children there. He was on my show last year a couple of times. I really admire him. He used to be
wonderful.
Episcopalian, I believe, or not Episcopalian priest. And he saw the evidence of children being just disappearing. And a lot of them were sold into the sex slavery and killed as well. And there's a whole network, he says, in Vancouver and other cities in Canada, taking advantage of these poor kids, Indian children. Actually, there was a legal case. I don't know if you know about this or not, but in 1964, Queen Elizabeth and Prince Charles visited the Vancouver Lower Mainland area of British Columbia, and they went to a Indian preserve, Paul, and they got 10 kids. Those kids didn't come back. And the rumor has it is that they ate them. They did some satanic, they either drank the blood or some crazy thing with them. And the parents successfully sued in the British Columbia court system and won their case. You won't find it on the media, but it is there. I've heard many rumors about
it. It is out there. You can find it online and read the story. And the fact that it was a successful lawsuit, again, it's a big smoking gun.
Right.
But, we're looking at something real. When you're working as an archdeacon in the Anglican mm-hmm. Church, it means that you're working closely with professional standards departments and that you're going to be part of redress schemes that relate to past abuses by the institution. And you can't do that work without becoming aware of the organized ritual abusive groups that exist around the world and the level of protection under which they operate. Mm-hmm. It's a very dark seam in our history.
Yeah.
And it is ages old. It isn't new. Mm-hmm. It's spoken about in the New Testament, and yet somehow people miss it. And so a lot of Christians, for instance, believe that the New Testament is very, very heavily against homosexuality. Mm. But some of the texts used as proof texts for that, they're not talking about homosexuality. They're talking about everything you and I were just referencing.
Interesting.
These elite groups that do things that are abusive of not just children, but of adults as well.
Uh-huh.
And that have these very dark elements to them, and that have this aspect of feeding off the terror of human beings, or feeding off terrorized human beings, which is part of the world's canon of dragon narratives, for instance. Mm-hmm. And I think once you realize, and you do it by going to the root meanings of words in the texts, that is there in the New Testament. We've now got redress schemes all around the world to try and tackle victims. And then you go into the Old Testament, into the Hebrew scriptures, and you realize these same groups and behaviors existed even then. That can be a red pill for people, just understanding there's this other thing that's always going on, that's never quite spoken, that never quite comes into the light. Mm-hmm. And it relates to ancestral memory all around the world.
Mm. Ted spricht von der Arbeit von Peter Arnett in Kanada, ein episkopalischer Priester, und der mit Kindern arbeitet und selbst gesehen hat, wie Kinder verschwinden und dass es da ganze Netzwerke gibt, nicht nur in Kanada, aber eben zum Beispiel auch. Diese Kinder werden entführt, werden als Sexsklaven verkauft und so weiter. Und es gibt diese Geschichte, dass 1964 die Königin Elisabeth und Prinz Charles Kanada besuchten und 10 indigene Kinder mitnahmen. Und diese Kinder wurden nie wieder gesehen. Also das, vermutlich haben sie mit ihnen irgendwelche satanischen Rituale durchgeführt. Und in dem Fall haben die Eltern geklagt, erfolgreich, in British Columbia. Und man kann das auch online sehen, dass diese Klage Erfolg hatte, aber sie wurde natürlich nie an die große Glocke gehängt. Und als Paul noch in der Kirche arbeitete als Dekan, war er natürlich oder hat er sehr viel gesehen, wie diese Geschichten quasi ein neues Gewand bekamen oder umformuliert wurden, die ganzen Geschichten von Missbrauch. Und man kommt automatisch in Kontakt mit diesen ganzen organisierten Gruppen weltweit, der dunklen Szene in der Geschichte. Und selbst im Neuen Testament wird es schon beschrieben, dass es diese Gruppen gibt. Also die Passagen, in denen viele, die oft benutzt werden, in der Meinung, dass das Neue Testament gegen Homosexualität ist, sprechen eigentlich von diesen dunklen Gruppen, von deren missbrauchendem Verhalten und von diesen dunklen Aspekten. Zusätzlich ernähren sich ja diese Gruppen vom Terror, den sie kreieren, also energetisch. Und das Gleiche findet man dann in Kanada auch in den Drachenerzählungen, dieses gleiche Element. Und wenn man sich diese wirklichen Bedeutungen im Neuen Testament anschaut, dann sieht man auch im Alten Testament schon die Spuren dieser selben Gruppen, die im Untergrund agieren, von diesen anderen Dingen, die schon immer auch existierten. Und ja, die, was oft nicht wahrgenommen werden will.
Fascinating. I have to ask you this, Paul. Have you been threatened by any church figures for your research? Do they perceive you as a threat? Are they interested genuinely in your work, or is it kind of a mixed bag?
Not by this point. I get ignored, I think, by people who are usually they're worried by the titles of my books or the subtitles, and they think, uh-huh. Oh, crumbs, what on earth has Paul written now? Don't think I want to read that. So it's been more a matter of a bit more quiet on the professional front and from my peers in ministry. But at the same time, I hear from people all around the world every week who are from a faith background, people who are in ministry or training or retired from ministry, who are saying, thank you for putting this on the table, because this has been a taboo for so long. The idea of a populated universe is something you can't speak about in church. Or if you've had a close encounter, you can't talk about that in church. Mm-hmm. And so I hear many people saying, thank you, because that was my experience. I have experienced contact, or I've seen the same things you've seen in the Bible, and I'm not allowed to talk about it. Or I've pastored people who have had close encounters, and there's no protocols for responding to it, and I've been told not to talk about it again. Mm-hmm. And so those people are grateful to have these topics back on the table. Contact, populated universe, was part of mainstream conversation at the beginning of Christianity. Mm-hmm. And then it got pushed out and turned into a taboo. And for people who have experiences, it's very painful because it's totally isolating. It gaslights them and leaves them with an experience sometimes that they can't interpret and they can't share. And it makes it far more difficult and sometimes traumatizing than ever it needs to be.
Mm-hmm. And religion becomes more like a cult than one truly finding the answers to God and the creation.
Well, it can do. I think there are all kinds of churches, and there are some who exist in order to maintain a doctrinal basis. And so associational churches, evangelical churches, often organize in that kind of a way. And so any thought that's extracurricular can be perceived as a threat, because this is what we believe, this is what defines us. There are other churches that are a little bit broader than that. They're defined by their liturgy or or by the institutional continuance. And sometimes in those churches, it's easier to have conversations about these things.
Sure.
Although having said that, I was contacted by a priest once who'd been involved for many years in paranormal ministry, which in most dioceses in the Catholic and Episcopal churches, that means entity removal, exorcisms, deliverance ministry. So pretty stretching, you know, for mainstream thought. And yet, when that priest went to the bishop who headed up the paranormal ministry unit and said, we need to develop a pastoral and a theological response to people who've had close encounters of the fourth kind, because I've got a lot in my parish, the bishop said, yes, you're absolutely right. Please never mention it again.
Ted fragt Paul, ob er jemals Drohungen erhält oder ob bestimmte Gruppen eher an seinem Werk interessiert sind. Und er sagt, er wird in der Regel eher ignoriert. Was einigen so eher Sorgen bereitet, sind die Titel seiner Bücher. Aber ansonsten war es bisher eher ruhig um seine Person. Aber positiv gesehen treten sehr viele Menschen aus der ganzen Welt mit ihm in Kontakt, die im kirchlichen Kontext arbeiten, die sich bei ihm bedanken, dass er das Tabu des Kontakts mit Außerirdischen bricht. Und viele haben Erfahrungen gehabt oder oft auch eher subtile Erfahrungen und oder haben diese Referenzen in der Bibel erkannt und dürfen darüber nicht reden, wodurch das dann eher traumatisierend wird. Also diese Geschichte, dass das Universum bevölkert ist, dass es andere da draußen gibt, das war zu den Anfängen des Christentums noch normal. Und wurde dann aber ganz schnell tabuisiert. Und dadurch können Menschen, die in diesem Kontext arbeiten, darüber nicht reden. Und wenn sie eigene Erfahrungen haben, können sie es oft selbst nicht einordnen. Und dann meinte Ted, dass ja Religion eher ein Kult ist, als dass er einem irgendwie die Ursprünge von Gott erklärt oder ähnliches. Und Paul meinte, es gibt ja verschiedene Arten von Kirchen und die denen es wichtig ist, dass sie die Doktrin erhalten, für die ist alles, was außerhalb dieser Doktrin ist, eine Bedrohung und die sind dann nicht offen. Aber es gibt auch andere Kirchen, die eher durch die Liturgie oder ähnliches bestimmt sind und da ist es etwas einfacher, diese Themen anzusprechen. Und er hatte Kontakt mit einem Priester, mit einem Pfarrer, der ein Amt für paranormale Phänomene innehatte, wobei es da hauptsächlich immer darum ging, dass man bestimmte Entitäten entfernt, wie im Exorzismus zum Beispiel. Und als er dann vorschlug dem Bischof, dass man bitte ein Amt entwickeln sollte für den Kontakt mit Außerirdischen, da hat der Bischof nur gemeint, ja, eine super Idee, aber wir sprechen nie wieder darüber.
Oh, well, why not? Why on earth not?
Too bad. Well, you know, Paul, you do fantastic work. I'd like to go over your books. And as we discussed off air a few minutes before we started, Paul, you can send things now to the States. The mail has opened again. It was closed down late last year, but it's open again. And I want you to promote your books. I think you're doing great work.
Sure. Well, all my books are available on Amazon, Kindle, Book Depository, Barnes & Noble, Hive, wherever books are sold, you can find Escaping from Eden. So this is the first in my Paleo Contact series, and it asked the question, does Genesis teach that the human race was created by God or engineered by ETs? So a provocative title, but it takes the approach of Bible translation, and in it the reader follows my own journey from fairly mainstream preaching to what I write and talk about today. It's written in it's my story, so it's very easy to read, and it's written so as to be a gateway book, so that you could give this to anybody who gives the topic zero credibility or maybe has zero interest, but will read it because you've given it to them. And the story will carry the reader from start to finish. And by the end, they'll realize, actually, there's something serious here for me to give some attention to. Mm-hmm. And then the book that follows on from that, you can read them in any order, but this is the order they were written in. The Scars of Eden asks a different question. Has humanity confused the idea of God with memories of ET contact?
Oh, that's fantastic.
So I mean, that's not to rubbish the idea of God, because I believe in God, if by that we mean the source of the cosmos and everything in it.
Right, I do too.
But are we confused? Have we confused the idea of God with stories that were actually of ET contact? And in The Scars of Eden, I look at the psychological and geopolitical evidences of contact in the past. How has it affected us? How does it relate to what's going on in the world today? And then the new book, which has been out just for a couple of weeks, Echoes of Eden, asks the question, what secrets of human potential were buried with our ancestors' memories of ET contact? Because as I said before, when you sit at the feet of guardians and elders of traditional cultures, you'll find their stories completely interweave with ancient ET contact, contact today, and higher human potential, how to access higher intelligence, higher consciousness. And these, I think, are the empowering secrets that those who want an easily governed people don't want out there, because governments don't want empowered people. They want compliant people, thank you very much. They want to keep it simple. But if you're interested in a journey of exploration, then my books will take you on a journey like that.
Jetzt geht es um die Bücher. Das erste Buch war Escaping from Eden. Da geht es um die Frage, also genau, seine Bücher, erstmal wichtig vielleicht, findet man in allen gängigen, auch online gängigen Buchgeschäften. Ich nenne jetzt keine Namen. Und die Frage des ersten Buches ist, bringt uns oder wird in der Genesis unterrichtet, dass wir von Gott kreiert sind? Oder sind wir bei ETs hergestellt, von ETs hergestellt worden? Und die Geschichte ist eine sehr persönliche Geschichte. Also dieses Buch ist wie ein Eintrittstor zu diesen Themen. Und es ist ein Buch, was man auch Menschen geben kann, die da mit diesen Themen bisher keinen Kontakt hatten oder auch kein Interesse, die das Buch lesen würden, weil ich es ihr quasi geschenkt habe, und die dann aber durch die Geschichte, durchs Buch getragen werden und am Ende merken, oh, hier ist was dran. Scars of Eden ist das nächste Buch, und da geht es darum, ob wir die Erinnerung an Gott vielleicht vertauscht haben oder dass die durcheinander geraten ist mit einer Erinnerung an Kontakt mit Außerirdischen. Und es geht nicht darum, Gott als Quelle des Universums das abzusprechen, also für ihn existiert Gott als Quelle des Universums, aber dass wir vermutlich in der Überlieferung, in der Erinnerung diese beiden Punkte vertauscht haben. Und er geht auch auf psychologische und geopolitische Inhalte ein. Wie hat uns das berührt, diese Überlieferungen? Oder diese Verwechslung der Überlieferung. Und Echoes of Eden, da geht es darum, welche Geheimnisse unseres ursprünglichen Potenzials vergraben wurde. Also diese ganzen Geschichten über Kontakt mit Außerirdischen sind immer verbunden auch damit, dass wir eigentlich Zugang haben zu einem höheren Bewusstsein und viel mehr, viel machtvoller sind, als wir das heute noch wissen. Und dass das aber im Interesse der Machtvollen ist, dass Menschen einfach zu regieren sind und nicht ihr höheres Bewusstsein, ihre Macht entdecken.
Incredible. That's fascinating. Those are really important questions you ask. And that's interesting. I've been in contact for several years now with the Pleiadians. And one of the things that they have said is that we don't want to be worshipped as gods. We are just like you. Yes. We're just in the higher dimension. We actually seeded this planet. Many yes. races seeded this planet, but we were the primary ones. And we're coming back now to help you. Many of us came there to Earth 52,000 years ago. That's when I came. And but one of their issues that they have to deal with now is that they sort of abandoned us. And there is also this law of the universe where they don't allow any interference in a developing situation, in a developing civilization. So they've respected that. But we have yes. into trouble with our technology, with nuclear weapons, with fighting wars. So they're helping us now with the ascension. But they said they've yes. told me before, they don't want us to be worshipped as gods. We're just like you. We're just evolved.
Well, I'm glad you've mentioned the Pleiadians, because if you say the word alien, the image that comes to most people's mind is Mars Attacks, Invasion of the Body Snatchers, Independence Day.
No, right.
And it's some horrific scenario, something right. that people are picturing, or some terrorizing entity. But when you listen to our ancestral stories of contact, many of the stories of first contact are of a benevolent contact. That helped our ancestors to establish themselves as a civilization on the planet. Right. And the Pleiadians, every reference I've heard to people from the Pleiades in ancestral story is positive. And in the Bible, the Pleiades is one of three regions of space that keeps getting mentioned. There's the Pleiades, the Sirius star system, and Orion. And there's a verse in the book of Job, which some scholars argue is the oldest book in the Bible that references those three regions of space together mm-hmm. and suggests that they all have an influence over Project Earth. And so if you go to the elders, certainly of the Cherokee tradition, but you can come to Australia as well and listen to Aboriginal Australian elders, and they will say, in fact, they'll sometimes put it more strongly, they'll say our ancestors or our founders were from the Pleiades. And then some stories a little more detailed. The helpers came from the Pleiades and sat with our ancestors and nurtured our culture. And I love those stories.
Are you there, Paul? I hope you can hear me, my friend.
Still here?
I'm still here. Yeah, you came up to the Pleiades, and I love those stories. And then a myth.
Ted hat seit einigen Jahren ja auch Kontakt, unter anderem zu den Plejadiern, und diese sagen ihm immer wieder, dass sie nicht angebetet werden wollen, dass sie nicht wie Götter sein wollen, dass sie gleich sind, aber eben in einer anderen Dimension, auf einer anderen Ebene, und dass sie ihre Samen kommen von der Erde. Vor 52.000 Jahren sind einige dann wieder gekommen, so auch Ted. Aber die Plejadier haben uns im Grunde damals verlassen, unter anderem oder allein gelassen, weil es unter anderem auch dieses kosmische Gesetz gibt, dass man sich nicht einmischen darf in die Entwicklung einer Zivilisation. Aber da wir momentan mit sehr ernsthaften Problemen kämpfen, wie Kriege oder die ganzen Atomgeschichten, helfen sie uns inzwischen mit dem Aufstieg. Und Paul meinte dann, dass er sehr froh ist, dass Ted die Plejadier erwähnt, weil oft, wenn man von Außerirdischen spricht, die viele Menschen irgendwie diese Horrorbilder, unter anderem aus Filmen wie Mars Attack, im Kopf haben, also von bösen Außerirdischen. Und das aber in den überlieferten Geschichten meist von einem sehr wohlwollenden Kontakt die Rede ist. Und diese Wesen haben eher dabei geholfen, dass sich die Zivilisationen hier entwickeln konnten und immer wieder als positiv werden eben die Plejadier erwähnt. Also Paul hat noch keine Texte gefunden, wo es negative Kommentare über die Plejadier gab. Aber auch das Sternsystem Sirius oder Orion. Und in dem Buch Hiob werden auch diese drei Regionen erwähnt im Zusammenhang damit, dass sie Einfluss haben auf dieses Projekt Erde. Und wenn man sich die Geschichten der Cherokee oder auch gerade von den Aborigines anschaut in Australien, dann erwähnen sie oft die Plejadier als ihre Vorfahren, als die Gründer oder auch als Helfer für die Vorfahren.
I love those stories because we are so habituated to the terrorizing stories of alien invasion. To know actually there's a kaleidoscope of company and some are very supportive and pro-human. And it's interesting, Ted, you just referenced the issue around our use of nuclear fission, because it was after we started experimenting with that and detonating bombs that we suddenly had a spat of arrivals in the 1940s, which led to the whole topic of ET contact becoming suppressed. And we had the National Security Act of 1947 to classify all official UFO research, right, which has continued up until now, when finally there's been an acknowledgement the UFO phenomenon is real. So I think the idea that some are here because they don't want us blowing ourselves up or blowing the planet up has a lot of credibility to it. It was in Pravda, which was the official news agency of Russia at the time of the Chernobyl accident, that there was a craft like a flying saucer that was hovering near Reactor 4 all during that meltdown event. And the paper said they wondered if there was a connection between that presence and the fact there wasn't an even more drastic catastrophe as a result of the Chernobyl meltdown. And if it had gone further and they hadn't been able to shut it down, then the exclusion zone, the polluted zone, would have taken out a third of Europe. So I'm pretty grateful someone was there. But there are lots of dots you can join. I mean, both the USA and the Soviet Union had its nuclear armaments interfered with by powers they couldn't explain. And this has been connected with cosmic visitors as well. So if we're getting a helping hand in not blowing ourselves up, I welcome that.
Also es gibt ein ganzes Kaleidoskop an verschiedenen Außerirdischen, eben nicht nur diese Gruppe, die als so schrecklich dargestellt wird, sondern es gibt auch sehr viele, die pro Mensch sind. Und dann geht es nochmal um das Thema Nuklearwaffen und Atomreaktoren. Als damals in den 40er Jahren einige Länder anfingen, mehr häufige Atombomben in die Luft zu jagen, da gab es mehr außerirdische Schiffe, die hier auf der Erde ankamen, um eben sich einzumischen. Und es wurde 47, aber alles, was an Informationen darüber an die Öffentlichkeit gelangen sollte, zu unterdrücken. Und erst jetzt wird zugegeben, dass es Kontakte mit Außerirdischen gibt. Und es scheint viele da draußen zu geben, die nicht wollen, dass wir uns in die Luft sprengen. Unter anderem hat die Pravda damals, als dieser Unfall von Tschernobyl passierte, darüber berichtet, dass ein UFO über dem Reaktor 4 oder in der Nähe des Reaktor 4 sich aufhielt während der Kernschmelze und dass man davon ausgeht, dass dadurch verhindert wurde, dass diese katastrophale Geschichte noch größere Ausmaße annahm, weil sonst nämlich ein Drittel von Europa von dem Ganzen betroffen gewesen wäre. Und sowohl die USA als auch die Sowjetunion damals haben mehrfach mit festgestellt, dass mit ihren Atomwaffen auch, dass irgendjemand daran, also die entschärft hat.